Wenn ich nachher mit grauen Haaren hier von der Kanzel komme, liegt das nicht daran, dass die Predigt so lange gedauert hat, sondern dass mir ein bisschen Schnee in die Haare gefallen ist. Ja, vielleicht ist das bekannt. Du wirst eingeladen zu einem Picknick in einem Park. Wo treffen wir uns denn? Ja, pass auf, ich sag dir wo. Also du gehst den Weg lang, übrigens in so einem großen Park, da funktioniert manchmal das Navi nicht. Ja, du gehst den großen Weg lang, dann biegst du links ab. Nach ungefähr 200 Metern ist auf der rechten Seite ein Springbrunnen. Da gehst du dran vorbei, aber geradeaus. Zwei Wege später nach rechts und dann gleich auf der linken Seite ist eine Eiche. Wenn du da rumgehst, dann siehst du uns schon ungefähr 300, wer kann noch folgen? Sorry, nochmal. Also, du gehst, und dann kommt die Erklärung nochmal. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Nach der zweiten Wegbiegung höre ich dann wahrscheinlich auf und komme nicht mehr mit. Dann gibt es dann einen Trick. Beim dritten Erklären sagt man dann, pass auf. Also dann ist auf der linken Seite so ein Schild, für Hunde verboten. Da gehst du dran vorbei. Klar, das kann ich mir merken. Für Hunde verboten, dran vorbei. Okay, nicht links, nicht rechts, einfach geradeaus. Und so ähnlich möchte ich auch mit euch heute eine Wegstrecke gehen durch einen Bibelvers und zwar dazu einladen, ich weiß, eine gute Predigt hat 3 Punkte, diese hat 6, aber deswegen dauert es hoffentlich nicht länger, etwas anzuschauen, was wir gemeinsam gehen können, was jeder Einzelne gehen kann. Ich möchte noch mal erinnern an diesen Vers, der uns durch dieses Jahr begleitet hat. Steht im Psalm 34, Vers 15, suche Frieden und jage ihm nach. Das war die Jahreslosung für das vergangene Jahr. Und dieser Vers passt gerade zum Jahresabschluss so gut zu diesem Gottesdienst. Weil es geht da um etwas Suchen, also um etwas Ruhe. Wenn man hektisch ist, dann ist das mit dem Nachdenken, wo habe ich das hingelegt, etwas schwierig. Deswegen, wir brauchen Ruhe, um etwas zu suchen. Auf der anderen Seite werden wir aber aufgefordert, nachzujagen. Da geht es um etwas, diese Befürchtung, dass etwas verloren geht. Etwas scheint vor uns wegzulaufen. Wir müssen hinterher. Jetzt, wo dieser Vers wieder in unserem Gedächtnis ist, also bei den Teenagern frage ich dann immer, denk mal ganz ehrlich nach, ganz ehrlich, du brauchst nichts sagen, denk mal ehrlich nach, hat dich dieser Vers dieses Jahr irgendwie ein bisschen weitergebracht? Hast du mal daran gedacht? Hast du gesucht nach Frieden? Hast du dem wirklich nachgejagt in 2019? Und hast du es gefunden? Hast du es erreicht? Oder ist nur wieder ein Jahr um und die nächste Jahreslosung wartet? Das nächste Gotteswort steht halt nachher wieder in einem schönen Flyer, so einem schönen Banner dort vorne. Wir hören so eine Wegbeschreibung und schalten nach dem zweiten Satz ab und hoffen, dass wir es irgendwie erreichen, irgendwie finden. Und ja, da kann man häufig falsch abbiegen. Das soll heute das Thema sein. Von heute, von diesem Bibeltext. Ich lade ein, wer seine Bibel dabei hat, Johannes 4, die Verse 46 bis 53 mitzulesen. Johannes 4, 46 bis 53. Da steht, und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, haben wir eben gerade ein Lied von gesungen, dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin. Dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte. Und die sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Ich habe uns heute so ein paar Wegbiegungen mitgebracht, an denen wir richtig laufen können, wie dieser Mann in der Geschichte, in dieser historischen Begebenheit mit Jesus, oder in der wir falsch abbiegen können. Kann man das überhaupt im Glaubensleben? Kann man da irgendwie falsch abbiegen? Der erste Punkt ist, dieser Mann hörte. Gut, ist nichts Besonderes, sagt der eine oder andere. Ja, das Ohr ist nun mal dazu da, zu hören. Manche haben sogar zwei. Und man hört doch so viel. Ein Beispiel, was man hört, ja, sogar im Schlaf, das Ohr, das scheint immer so wach zu sein. Als wir ein kleines Kind hatten, so Baby, was noch mit im Schlafzimmer geschlafen hat, das lag dann da im kleinen Bettchen und das hat nur einmal gemacht. Meine Frau nebenan, das ging, da stand sie direkt am Bett nach diesem, das war nicht laut, das war's. Sie war sofort wach und sofort bei dem Kind. Ich als Papa lag praktisch daneben, ich habe es aber nicht gehört. Also ich habe es nicht wahrgenommen, aber ich habe es gehört, glaube ich. Die Reaktion blieb auch aus, bei meiner Frau nicht. Was aber umso seltsamer ist, ich habe ja Schichtdienst und muss teilweise morgens um 3.30 Uhr anfangen, das ist sehr früh, wenn man dann seinen Wecker auf kurz vor drei stellt, dann muss das schon ein Wecker sein, der richtig loslegt. Der macht dann so richtig Lärm. Ich halte es extra zu, damit die mit Hörgerät. Ja, also der macht richtig Lärm. Mich hat es aus dem Bett geschmissen. Meine Frau lag daneben und hat geschlafen. Sie sagte, ich habe den Wecker nicht gehört. Obwohl dieses Geräusch viel, viel lauter war. Ich weiß nicht, hier sitzen ein paar Eltern, vielleicht kennen die das ähnlich. Oder aber ein paar, die auch so sagen, ja, das eine höre ich, das andere nicht. Ja, es gibt so eine Geschichte, wo ein Missionar mit einem Indianer durch New York ging und dann plötzlich sagt der Indianer, psst, sei mal ruhig. Ich höre was, hörst du die Grille zirpen? Der Missionar dreht sich um und sagt, wo ist hier eine Grille bitte? Ich höre nichts, sie sind hunderte von Menschen. Doch, hörst du? Da, und der Missionar hat sich konzentriert, tatsächlich. Da sitzt eine Grille, die zirpt. Dann sagt der Indianer, ich zeig dir jetzt mal was. Hat ein Geldstück rausgenommen, hat gesagt, das ist genauso laut. Und hat es fallen lassen. Das Geld hat geklimpert und die Leute ringsherum blieben alle stehen und haben geschaut. Warum? Weil das Ohr darauf trainiert war. Wo höre ich drauf? Worauf habe ich meine Ohren, meine Sinne geschärft? Dieser Mann hörte von Jesus. In seiner Notlage, der Sohn war krank, hat er ein Ohr, was nicht nur hört und da wieder rauskommt, sondern halt, er hat ein hörendes Ohr. Es gibt so viele Stimmen, die alle gerne unser Ohr haben möchten. Die Frage ist, laufe ich da richtig oder biege ich falsch ab? Wofür trainiere ich mein Ohr? Das Zweite, was so im Leben falsch laufen kann, ist Folgendes. Dieser Mann hat es gemacht, er ist zu Jesus gegangen. Wenn du hörst, aber nicht zu Jesus gehst, lieber Mann, damals vor 2000 Jahren, du sitzt zu Hause und denkst, ach schade, ja, wenn er jetzt an die Tür klopft, das höre ich dann ja auch, das wäre ja eine tolle Idee. Aber dieser Mann ging zu ihm, dieses Hören kam in seine Füße. Er ist losgegangen, ja, und von Kapernaum, was ziemlich tief lag, nach Galiläa hoch, ja, das war schon eine Wanderung. Und er ist dort hingegangen zu Jesus. Er wollte Jesus einladen zu sich nach Hause. Er ging hin und sagt, komm. Ja, er tut etwas. Und das ist das, was Jesus auch möchte von dir und mir, dass wir diesen ersten Schritt tun. Diesen ersten Schritt auf Jesus zu. Trau dich das mal. So wie es da steht. Suche Frieden. Jage nach. So einfach, so fällt einem der Friede nicht zu. Klar, wenn alle an Weihnachten still und ruhig um den Tisch sitzen, braucht sich keiner über die Gans beschweren, weil die nicht auf dem Tisch steht. Weil es kommt ja keiner dahin, weil alle nur sitzen. Da ist natürlich dann Friede. Aber ist das dieser Friede, den wir uns wünschen? Nein. Wir möchten Gemeinschaft, wir möchten Kommunikation. Und das ist das, was auch dieser Mann wollte. Er wollte diesen Jesus ansprechen. Er ist auf ihn zugegangen. Und Gott genauso. Jesus ist da, er ist nicht weggelaufen. Er war dort in Galiläa. Und ein weiteres, als drittes, fällt in diesem Bibeltext auf. Der Mann steht dann vor Jesus. Und dann steht dort und er bat ihn herabzukommen. Das ist wichtig. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Jesus ist vom Himmel, aus der Herrlichkeit herabgekommen in diese Welt. Zu uns Menschen. Nicht als Großkönig, als der Cäsar, damals das Höchste, was es gab, sondern halt als kleines Kind in den Stall herabgekommen. So richtig niedrig. Und dieser Mann bittet ihn, komm herab. Jesus war doch schon da. Nun, geografisch gesehen war das so, Galiläa etwas höher, Kapernaum, so 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Da musste Jesus ganz leicht nur den Weg hinuntergehen. Bitte, Jesus, bitte. Das heißt, wenn du dich aufgemacht hast, den ersten Schritt zu Jesus zu gehen, diesem Frieden nachjagen, Jesus zu begegnen, dann bitte ihn, zu dir zu kommen. Komm herab. Ja, lass dich mit mir ein, Jesus, er möchte es. Bitte hilf mir. Der Witz an dieser Geschichte ist, aber für die, die gerade aufgepasst haben, Jesus hat nicht gesagt, hey, super Idee, ich wollte schon lange mal da wieder hin, sondern er ist stehen geblieben. Er blieb einfach da und sagt, na, ist schon klar, wenn ihr keine Zeichen und Wunder seht, wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann glaubt ihr nicht, oder? Und dieser Mann hat nicht nachgelassen. Jesus ist gar nicht mitgegangen. Jesus ist gar nicht mit hinuntergekommen mit diesem Mann nach Kapernaum. Das Entscheidende also an dieser Geschichte ist gar nicht die Erfüllung der Wünsche. Gar nicht diese Erfüllung dessen, was sich der Mann vorgestellt hat. Seltsamerweise. Der kam an und bittet Jesus, bitte komm zu mir herab. Und Jesus macht keinen Schritt in diese Richtung. Aber das ist Symbol unseres Glaubens. Gott, ich vertraue dir das an. Ich bitte dich darum und ich weiß, du wirst es gut machen. Meine Ideen, meine Wünsche sind so klein, mehr kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht hast du was viel Besseres im Sinn. Kann das sein? Gott, du hast die Übersicht. Warum muss ich denn Gott bitten? Eben deswegen, weil Gott heilig ist. Er ist nicht der Kumpel, wo man hingeht und sagt, na, heute mal Bock, mir zu helfen. Dieser Mann, dieser königliche Beamte wusste das ganz genau. In der gesellschaftlichen Stellung war er als hoher Beamter, hatte er eine Stellung. Und dieser Zimmermann, dieser Wanderprediger, der hatte viel zu sagen, ja, aber von der gesellschaftlichen Stellung her war er nicht so hoch und trotzdem bittet dieser Mann, Jesus, ihn zu kommen. Er bittet ihn. Vielleicht sagst du so, Gott, pass mal auf. Ja, du musst mir hier aber helfen. Du musst das so und so machen. Ich denke, wir sind nicht auf Augenhöhe mit diesem heiligen Gott. Wir sehen es auch hier in dieser Geschichte. Er bittet ihn. Er kommt vor ihm. Und vielleicht kennt der eine oder andere dieses Gebet. Bitte komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Mich hat das als Kind immer genervt, weil mein Onkel das gebetet hat, wieder und wieder. Aber ich merke, da ist wirklich ein Fünkchen drin. Bitte, komm sei unser Gast, komm zu mir. Das ist das, was wir Weihnachten gefeiert haben, dass Jesus, dass Gott nicht weit weg bleibt, sondern zu uns kommt. Und ich sein Kind werden darf. Eine vierte Möglichkeit, falsch abzubiegen im Glaubensleben, ist, ich habe gehört, ich bin gegangen, ich bin jetzt vor Jesus und bitte ihn, aber dann, wenn ich nichts von Jesus erwarte, wenn ich nichts von ihm erwarte, ich gehe zu ihm hin und stehe bei ihm und sage, Gott, mach mal, aber so richtig, ich weiß nicht. Dieser Mann kommt auf ihn zu und sagt, komm, ehe mein Kind stirbt. Da geht es um Tod oder Leben. Und da liegt diese Hoffnung, diese Erwartung. Die Frage ist also, traue ich Gott meine Unmöglichkeiten zu? Traust du Gott deine Unmöglichkeiten zu? Die Umstände, diesen Gott anzubefehlen, das ist das, worauf es ankommt. Erwarte ich etwas von Jesus? Manche fangen ja schon ganz am Anfang der Bibel an zu zweifeln. Ich persönlich nicht. Wenn in der Bibel steht, dass Gott Erde und Himmel geschaffen hat, durch die Information, durch sein Wort, und du sagst, ich nehme die Fabel der Evolutionstheorie, ja, dann kann das halt sein. Aber wenn du gleich am Anfang schon sagst, Gottes Wort, die ersten paar Seiten, nö, dann wird das schon schwierig, von Gott etwas zu erwarten, von diesem heiligen, allmächtigen Gott, wenn ich sage, naja, der Anfang ist schon schwer. Aber wenn wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen, unser ganzes Vertrauen, von ihm das erwarten, ich denke, dann können wir bei Jesus was erreichen, auch in unserem Glaubensleben. Aber worauf setzen wir unsere Hoffnung? Dieses Jahr 2019 auf CO2-Reduzierung, nicht wahr? Oder auf die Weltwirtschaft, weil wir Angst haben vor Sanktionen. Wir setzen vielleicht auf unsere Gesundheit oder auf unsere Ehefrau oder was weiß ich, auf wen oder was. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Wir wollen überall ansetzen und selber etwas verbessern. Wir wollen selber ansetzen und sagen, hey, irgendwie packen wir das und wir drehen hier an einem Schräubchen und merken, da hinten fällt alles runter. Da merken wir, wie begrenzt wir sind. Wenn wir sagen, wir schalten alle elektrischen Geräte aus, dann wäre es gut, hier dunkel, das wird noch gehen, aber ihr hättet die Lieder nicht singen können, ihr hättet wieder Bücher nehmen müssen. Es sind so viele Sachen, die alle mit rein spielen. Wir Menschen überblicken manchmal nur so einen ganz kleinen Bereich. Da bin ich Gott froh, dass Gott da ist, weil er hat diese Übersicht. Und wenn ich von ihm alles erwarte, weiß ich, es liegt in seiner guten Hand. Ein kleiner Hinweis dazu, er erfüllt nicht alle deine Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Da bin ich mir sicher, weil er sieht das Ende an, er sieht das Finale an. Und er lässt dir und allen anderen Menschen den freien Willen. Und das ist manchmal für uns und auch für Gott eine Sache, die nicht so einfach ist. Und daher kommen etliche Enttäuschungen. Die machen uns dann, das gebe ich zu, blind für Gottes Realität. Die machen uns blind davon, dass wir Gott eben nicht alles zutrauen. Dass wir sagen, ah Mensch, ich müsste doch. Aber Gott kann eingreifen. Ich will von Gott erwarten, dass er auch im neuen Jahr mit uns geht. Und dass, wenn ich diesen Frieden suche und ihm nachjage, dass ich ihn dann auch finde bei Jesus. Schön, dass ihr diese Wegstrecke bis jetzt mitgegangen seid. Wir kommen jetzt nämlich zu Punkt 5 dieser Auflistung. Dieser Mann glaubte. Dieser Mann glaubte. Und das ist so heute so ein Stoppschild. Dieser Glauben ist heute jetzt für uns mal so ein Stoppschild, was ich euch vor Augen halten möchte. Stopp. Die Autofahrer von uns wissen, anhalten. 21, 22, dabei das Gucken nicht vergessen. Und dann darf ich losfahren. Die etwas sportlicher unterwegs sind, die wissen, beim Motorradfahren, anhalten, Kupplung, Fuß runter, war richtig, ne? Gut. Ja, und dann geht's weiter. Weil so ein Stoppschild möchte uns davor bewahren, Unfälle zu bauen. Und wenn du aber so ein Stoppschild einfach überfährst, dann kann es zu einem Unfall kommen. Wenn du einfach sagst, naja, ich fahre halt meinem Vordermann hinterher, ohne zu schauen, dann kann es auch zu einem Crash kommen. Als mein Sohn vor anderthalb Jahren einen Verkehrsunfall hatte, da hat jemand so ein Stoppschild einfach überfahren. Und das hinterlässt Narben, das hinterlässt Wunden, das hinterlässt einen finanziellen Schaden. Und was ist? Es ist eine Menge Leid und Arbeit gewesen, ne? Er nickt. Ja? Entweder überfährst du andere ohne diesen Glauben oder du wirst überfahren. Und wie gesagt, es hinterlässt Narben. Dieser königliche Beamte steht nun hoffnungsvoll vor diesem Jesus. Er glaubt, auch wenn Jesus da stehen bleibt. Er dreht sich nicht um und geht mit Jesus mit, wie er sich das vorgestellt hat, sondern in der Realität steht der Mann da und schaut und spricht. Und Jesus steht da und schaut ihm an und sagt nur etwas zu ihm. Und auf dieses Wort hin glaubt er, dein Sohn lebt. Jesus hat nicht die Erwartungen und Ideen erfüllt, aber der Mann glaubte. Ganz stumpf, ganz einfach, ganz kindlich. Es war nichts da, außer dieses Wort. Und wir lesen, das war das zweite von 7 Wundern dort in dem Evangelium nach Johannes, was wir lesen. Wunder. Bei der öffentlichen Entzündung der zweiten Chanukka-Kerze in Rastatt letzten Montag, es war übrigens das erste Mal, dass das öffentlich angezündet worden ist, von der israelischen Glaubensgemeinschaft Baden-Baden-Rastatt, da sagte der Rabbiner, es waren ein paar aus unserer Gemeinde dabei, Wunder sind keine unmöglichen Dinge, sondern Gottes Möglichkeiten. Wir haben anschließend dort einen Gruß von uns überbracht, weil die jetzt gerade das Lichterfest feiern. Keine Angst, das ist nicht der Beginn einer großen Ökumene, sondern ein Zeichen der Solidarität unserer Gemeinde mit dem Volk Gottes, mit Jerusalem und dem Land Israel. Halt zu diesem Lichterfest, was jetzt heute seinen letzten Tag hat. Aber zurück zum Text. Ohne den Glauben an Jesus Christus, ohne diesen Glauben, laufe ich garantiert an dieser wichtigen Weggabelung falsch. Die Bibel spricht da von einem schmalen Weg, der in die Ewigkeit führt und wenige gehen darauf. Abbiegen kann man nur am Kreuz bei Jesus, wo er gestorben ist, um unsere Sünden reinzuwaschen, um uns den Weg zum Vater zu ermöglichen. Nur da kann man abbiegen, sonst nicht. Nicht durch gute Taten, nicht durch irgendwas anderes, sondern nur am Kreuz bei Jesus. Im Gebet, wenn du zu ihm kommst und sagst, Gott, ich will dir mein Leben geben. Ich möchte dir begegnen. Bitte mach du mich rein. Wir sprechen davon Bekehrung. Wenn jemand von Ihnen, von euch ein Gespräch möchte, anschließend können wir uns gerne zusammensetzen und beten. Aber wenn du dieses Jahr erkannt hast, hey, dieser breite Weg vorbei an diesem Jagen und Suchen nach Frieden, der war doch viel bequemer. Dann spricht die Bibel davon Verdammnis. Ganz klar. Kann man das so sagen, so hart von der Kanzel? Ja, weil wir wollen euch nicht auf einen falschen Weg locken, sondern das sagen, was die Bibel sagt. Vielleicht sind noch einige hier, die sagen, ja, ich glaube, aber mein Glaube ist nicht so stark. Gott, ich möchte ja echt, ich möchte diesen Frieden finden und ich habe ihn ja auch gesucht, so, aber irgendwie, oh. Dann lade ich dich ein, auf die neue Jahreslosung zu achten. Vielleicht noch mehr als auf diese jetzt. Die steht dann in Markus 9, Vers 24. Ich glaube, steht da, hilf meinem Unglauben. Das wird die neue Jahreslosung sein. Also sprich die Fortführung von dem. Selber diesen Auftrag zu suchen, nachzujagen und jetzt bei Jesus nur du kannst. Hilf du mir. Und ich lade dich ein, das von ganzem Herzen dann zu beten. Er will helfen. Als letzten Punkt in dieser Predigt, als letzte Wegstrecke, die wir bis zum Ziel noch haben, dieser Mann hat etwas erlebt. Er hat Gott persönlich in sein Leben mit einbezogen. Wir meinen häufig, selber immer alles hinzubekommen. Nicht wahr? Selber das zu managen. Selber alles gut hinzubekommen. Also, wir sind gesund, weil wir viel Sport treiben. Wir können uns den Winterurlaub leisten, weil wir so hart arbeiten. Wir sehen so gut aus, wegen der täglichen Peelingmaske. Wir kaufen biologisch ein, um unser Umweltbewusstsein gewissenrein zu halten. Übrigens, wir haben auch viele Freunde, weil wir Facebook und Instagram so ein nettes Bild haben von uns. Und wir haben ordentlich gespendet das vergangene Jahr, weil wir so viel Überfluss haben. Uns geht es so saugut. Und wir stehen morgens fröhlich auf, weil wir abends Knoblauch gegessen haben, was uns lebendig und jung hält, nicht wahr? Du darfst die Liste gerne fortsetzen für dich. Das klingt doch alles recht positiv und es ist ja nichts Verwerfliches dran. Aber wir schreiben uns den Erfolg immer selber zu. Dinge, die wir erreicht haben, durch unser Tun. Dinge, die ich geschafft habe, die ich habe. Der königliche Beamte im Text bekommt auf dem Heimweg die Information, dein Sohn lebt. Und was ist seine Reaktion darauf? Für diejenigen, die nicht aufgepasst haben, jetzt aufpassen. Ihr dürft dann raten. Erstens, er ist enttäuscht, dass er den weiten Weg gemacht hat. Es war doch gar nicht nötig gewesen, aber geschadet hat es nichts. Oder zweitens, er vergisst die Bitte an Jesus, der Sohn wäre ja sowieso wieder gesund geworden, auch ohne dass Jesus da war, das war reiner Zufall. Oder drittens, er rennt heim, feiert und lebt weiter wie bisher, einfach glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende. Amen. Eins, zwei oder drei? Nein, es ist viertens. Er forscht nach. Er forscht nach. Woher, wann, wie? Ihn interessiert das. Wie ist das denn gekommen? Und er merkt und er erkennt, dass das mit Jesus zu tun hat. Dass Jesus gesagt hat, geh hin, dein Sohn lebt. Und genau zu der Stunde war das. Er rechnet das Gott zu. Er rechnet das Jesus zu. Und was ist seine Konsequenz mit dieser Überlegung? Mit diesem Innehalten, mit diesem Überlegen, mit diesem Nachforschen. Er hätte so ganz einfach oberflächlich hinweggehen können. Ein, zwei oder drei. Er hätte einfach oberflächlich weiterlaufen können, weiterleben können. Aber das tut er eben nicht. Er ist überwältigt von Gottes Handeln. Und dann lesen wir, er glaubte, und nachher lesen wir, sein ganzes Haus, seine ganze Familie glaubte. Sie haben es erlebt und das persönlich in ihr Leben mit einbezogen. Nicht Jesus da hinten in Galiläa, ne, ist ja schon eine ganze Wegstrecke dazwischen, sondern halt dieses persönlich genommen. Vielleicht kommt dir es manchmal so vor, du bist auf dem Weg und Jesus scheint so gar nicht neben dir, sondern du bist unterwegs. Er ist da irgendwie stehen geblieben, du hast ihn da stehen lassen. Und dann merkst du, Gott hat doch eingegriffen. Da ist etwas, was ich nicht in der Hand hatte, aber Gott hat eingegriffen. Und wie ist es danach? Ordnen wir danach unsere Prioritäten, so wie dieser Mann? Ich wünsche uns das. Es könnte sein, dass Gott etwas zulässt oder eingreift in deinem Leben. Damit du merkst, dass du in eine Sackgasse läufst, dass der Weg vielleicht falsch war, und du weißt gar nicht, wo bin ich denn falsch abgebogen. Es kann sein, dass Gott eingreift und sagt, Momente mal, das, was da so klappert bei dir, das ist der Holzweg, auf dem du bist. Wie sieht das aus? Dreh besser um. Der Weg wird so nicht besser. Wenn wir zurückdenken an das Jahr 2019 und überlegen, was hat uns Gott da geschenkt? Das Gute, dann sind wir dankbar. Das Schlechte war nicht nur Fluchtmöglichkeiten. Gott geht uns nach. Und dann kann das sein, wie bei diesem königlichen Beamten, dass du glaubst mit deinem ganzen Haus. Und was bedeutet das? Sie lebten so. Dann ist auf einmal die Zeit, die du hast, nicht nur deine Zeit, sondern du weißt, diese Zeit in meinem Leben, dass ich morgens aufgestanden bin, was ich so ganz selbstverständlich nehme, jeden Morgen, je älter man wird, je mehr merkt man, dass man aufsteht am Morgen, habe ich mir sagen lassen. Beim Aufstehen merkt man dann, ich lebe noch und es knackt und ich bin froh drüber, oder nehme ich das alles selbstverständlich? Rechne ich mir das selber zu? Diese Zeit, die Gott dir schenkt in deinem Leben. Du merkst dann auf einmal, wenn du mit Jesus gehst, das ist nicht nur meine Zeit, sondern es ist die geschenkte Zeit von Gott und ich möchte ihm sie gerne zurückgeben. Und deswegen zum Abschluss noch eine kurze Beispielgeschichte. Stell dir vor, du kommst aus dem Haus. Dein Nachbar kommt auf dich zu und sagt, du, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Das andere ist ein Jahr alt. Du kennst mein Volvo XC90. Für alle Benz-Mitarbeiter, Volvo ist. Du kennst mein Volvo XC90, SUV, 7 Sitze, Jahr alt. Brauche ich nicht mehr. Schenke ich dir. 50.000 Euro Auto, ein Jahr alt. Wahrscheinlich mehr, aber egal. Was machst du? Du sagst, okay, nimmst den Schlüssel, gehst zum Auto, steigst ein und fährst erstmal eine Runde. Du hältst unterwegs, weil du eh schon auf dem Weg bist, beim Bauern an, holst ein Bündel Stroh für die Kaninchen deiner Tochter, schmeißt das auf den Rücksitz. Denkst, was ist das eigentlich, Diesel, Benziner? Oh, irgendwas wird schon vertragen. Kommst nach Hause und beim Einparken dann erstmal so ganz sanft gegen den Baum. Ups. Fährst noch ein Stück vor, wieder zurück, rasierst den Busch, der da hinten steht, mit dem Auto so die halbe Seite weg, weil du denkst, na gut, dann brauche ich den halt nicht mehr schneiden. Beim Aussteigen guckst du das Auto an und denkst dir, war ja eh nur ein Geschenk, nicht wahr? Es ist Mittagszeit, dann gehe ich mal rein. Die Nachbarin steht da, die Frau von dem du das Auto geschenkt bekommen hast. Und mit einem kurzen Handgruß, moin, gehst vorbei ins Haus, setzt dich an den Küchentisch. Würdest du so reagieren? Ganz ehrlich? Würdest du so reagieren? Nein, ich hoffe nicht. Wie sonst? Hat jemand eine Idee? Wie würdest du reagieren, wenn dir das tatsächlich passieren würde? Passiert nicht, sagen alle. Gut, einige denken jetzt wahrscheinlich, also ich würde ganz pfleglich mit diesem Auto umgehen. Bevor ich einsteige, erstmal die Felgen putzen, ein neues Duftbäumchen reinhängen, die Scheibenwischer streicheln. Nee, darum geht das gar nicht. Das ist aber das, was unsere ersten Gedanken sind, nicht wahr? So ein tolles Auto, das muss ich pfleglich behandeln. Aber darum geht's gar nicht. Wir müssen merken, dass es etwas mit der Beziehung zum Nachbarn macht. Wenn der dir da das Auto geschenkt hat, dann macht das was mit deiner Beziehung zu deinem Nachbarn. Nicht nur, dass du ein neues Auto hast, sondern du merkst auf einmal, hey, der hat mich doch anscheinend irgendwie gern. Und dann kann das sein, dass du im Vorbeigehen nicht nur der Nachbarin Moin sagst, sondern Hallo, schön Sie zu sehen. Dann kann das sogar passieren, dass du im Winter, wenn es geschneit hat, also für alle, die nicht wissen, was Schnee ist, das sieht so ähnlich aus wie hier, fällt vom Himmel, liegt dann da auf dem Boden, gab es früher mal, du gehst dann bei und schaufelst das ihm vom Weg, damit da keiner ausrutscht, damit er das nicht machen muss. Das macht etwas mit deiner Beziehung zu deinem Nachbarn, sogar zu seiner ganzen Familie, denke ich mal. Und wenn der kleine Junge da von dem Nachbarn Fußball spielt und der Ball kullert auf deinen Golfrasen, dann nimmst du den Ball und wirfst ihn den gerne wieder zurück und guckst auf das Auto und denkst, der hat mir viel mehr gegeben. Richtig? Das macht etwas mit deiner Beziehung. Und das ist mein Wunsch heute, dass wir das verstehen. Jesus möchte uns begegnen. Wir dürfen auf diesem Weg, den wir gehen durchs Leben, ihm begegnen, diese Beziehung zu ihm aufbauen und nicht nur dann unser Leben pflegen, unsere Gemeinde pflegen, unsere Familie, sondern wir dürfen diese Beziehung zu ihm haben. Und das ist das, was ich mir für uns wünsche. Und was passiert, wenn du auf der Arbeitsstelle sitzt? Boah, wo hast du das Auto denn her? Das ist ja ein Volvo. Und der eine sagt, das Auto kenne ich. Hatte das nicht dein Nachbarn? Dann wirst du begeistert erzählen. Das habe ich von meinem Nachbarn bekommen. Das ist so ein super Kerl. Das ist so ein super Typ. Den habe ich furchtbar gern. Vielleicht gucken dich dann die Arbeitskollegen an und sagen, echt jetzt? Ich habe ganz andere Erfahrungen mit meinem Nachbarn gemacht. Und ich denke, da sind wir wieder am ersten Punkt. Dieser königliche Beamte, der hörte von Jesus. Woher hätte er das hören sollen, wenn ihm keiner was sagt? Wenn du erlebst, dass Jesus mit dir mitgeht, wenn du erlebt hast, ich darf Jesus begegnen, ich habe diese Beziehung, ich habe etwas geschenkt bekommen, dann wirst du auch weitersagen davon, richtig? Spätestens, wenn du gefragt wirst. Und wenn jemand sagt, mein Nachbar ist anders, dann musst du sagen, es tut mir leid für deinen Nachbarn, willst du nicht meinen haben? Das ist der Beste, den es gibt. Diese Beziehung zu Jesus soll eine Rolle in unserem Leben spielen. Vielleicht, das wäre mein Wunsch, dass er sogar Regisseur wird. Derjenige, der den Takt vorgibt, derjenige, der sagt, wie und wo. Das wäre dann der nächste Schritt im Glauben. Ich wünsche dir und mir, dass wir im neuen Jahr alle bei diesem Ziel bei Jesus ankommen. Amen.